Ich möchte beten. Danke, guter Gott, für dein Wort. Danke, dass wir so reich sind, dass wir es in mehrfacher Ausgabe gedruckt in unserem Schrank stehen haben können. Ja, mehr noch, dass wir es auf allen möglichen digitalen Geräten haben, immer verfügbar. Herr, möchten wir doch diese Verfügbarkeit auch wahrlich nutzen, um immer wieder darin zu lesen, um uns darin gute Worte für unser Leben schenken zu lassen. Denn du willst ja auch heute noch durch diese Worte und Sätze, die zum Teil ja schon Jahrtausende alt sind, sehr lebendig und aktuell in unser Leben hineinsprechen. Und so wollen wir jetzt, Herr, hören auf dich, auf dein Wort. Und dich bitten, dass du es uns aufschließt, dass wir es mit den Ohren hören, mit dem Verstand aufnehmen und bewegen, aber dass wir es dann auch ins Herz rutschen lassen und dass es so unser Leben heilsam prägt. Danke dafür, dass das dein Versprechen ist, dass dein Wort nie leer zurückkommt, sondern bewirkt, was du willst. Also hilf uns, richtig und gut zu hören. Amen. Der für den heutigen Sonntag ausgewählte Predigttext stammt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 9 bis 14 und 19 bis 20. Da schreibt der Apostel Paulus: Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise. Aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Liebe Gemeinde, wo ist Gott? So hat sicher jeden von uns irgendwann mal ein Kind gefragt. So wollte auch ein Arztkind gerne zu genau wissen, wo Gott nun ist. Im Himmel oder in der Kirche? Und es hörte den Erklärungen aufmerksam zu. Und plötzlich ruft es erfreut: Jetzt weiß ich's. Gott wohnt im Himmel, aber in der Kirche hat er seine Praxis. Demnach sind wir also hier im Wartezimmer. Und gleich ruft Petrus als Sprechstundenhilfe der Nächste bitte. Spaß beiseite. Wäre Gott tatsächlich nur im Himmel, wie sollten wir dann zu ihm hinkommen? Was müssten wir dann wohl alles tun, um ihm näher zu kommen? So wie auf der Karikatur, auf dem Sonntagsbrief. Wir müssten also eine Leiter in den Himmel bauen. Doch das mit dem in den Himmel bauen hat ja schon einmal nicht so wirklich gut geklappt, hatte vielmehr schlechte, böse Folgen. Und deshalb hat Gott ja schon zu Jakobs Zeiten umgekehrt gehandelt und hat eine Treppe hinunter zur Erde gebaut, auf der seine Boten hin und her flitzten. Ja, natürlich, das sind alles Bilder, Geschichten, Erzählungen, Träume. Doch tragen sie Wahrheit in sich. Eine Wahrheit, die wir mit Worten so alleine gar nicht ausdrücken können. Wann kommt Gottes Reich? Haben schon die Frommen zur Zeit Jesu gefragt. Und sie haben ihn das gefragt. Und da schwang eben auch diese andere Frage mit. Ja, wo ist denn Gottes Reich? Also, wo herrscht Gott eigentlich jetzt? Das wollten diese Menschen wirklich wissen. Sie waren doch ständig auf der Suche nach Gott. Sie suchten Gott doch in allem zu gefallen. Sie gaben sich größte Mühe, alle 613 Geh- und Verbote ihrer Bibel, unseres Alten Testaments, zu befolgen. Und sie hatten dann noch weitere Regeln miteinander vereinbart und auch ihren Mitmenschen auferlegt, weil sie glaubten, hofften, dass sie Gott so näher kommen können. Eine Leiter in den Himmel wollten sie so schaffen und auf ihr zu ihm hinaufklettern. Und so waren sie immer abgehobener geworden, hatten sich in ihrer Art zu leben und zu denken immer weiter von der übrigen Bevölkerung entfernt. Sie waren in anderen Sphären unterwegs und sie sahen sich dann auch als etwas Besonderes, ja, als etwas Besseres. Sie mieden zunehmend den Kontakt zu den anderen, zu den Normalsterblichen, die eben nicht so lebten und dachten wie sie, um sich bei ihnen nicht anstecken zu lassen. Und diesen Menschen antwortete Jesus: Das Reich Gottes ist nicht irgendwo. Und ihr müsst es auch gar nicht groß suchen oder gar in den Himmel steigen, um es zu finden. Es ist mitten unter euch. Und Luther hat das noch ein wenig prägnanter übersetzt. Es ist inwendig in euch. Vielleicht hat er dabei an die letzten Sätze unseres Predigttextes gedacht oder auch an 1. Korinther 3, Vers 16, wo er schreibt: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Jesus jedenfalls hat den Pharisäern gezeigt, wo sie Gott finden können. Hier, vor ihren Augen. In der Begegnung mit ihm, Jesus, finden sie Gott. Er ist Mensch geworden. In der Begegnung mit ihm bricht Gottes Reich auf, an. Auch wir brauchen also nicht in den Himmel zu klettern. Wir sollten Gott auf der Erde suchen und finden. Dort, wo wir leben, dort ist Gott zu Hause. Also nicht nur hier in der Kirche oder in all den anderen Kirchen, da auch. Aber auch in unseren Wohnzimmern, auf den Fluren, in den vielen Arztpraxen dieser Welt, in all den Favelas und Armutsvierteln, genauso wie in den Villen und Hochhäusern. Überall auf den Plätzen und Straßen dieser Erde. Überall ist Gottes Reich zu finden. Denn wenn Jesus vom Reich Gottes sprach, dann sprach er nie von einem Gebiet auf dieser Erde oder wo sonst auch immer. Er sprach von der Königsherrschaft Gottes. Es geht eben darum, wo Gott geachtet und beachtet wird, wo er regiert, wo Menschen ihn als ihren Herrn anerkennen. Das heutige Thema ist eigentlich eine sogenannte Tautologie. Christsein kann nur geerdet sein oder es ist kein Christsein. Denn Jesus Christus kam auf diese Erde, um uns Menschen hier zu retten. Und wie er von Gott zu den Menschen gesandt war, so sandte er dann seine Jünger zu den Menschen. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur, so lautet es im Markus-Evangelium. Bekannter ist vielleicht die Variante bei Matthäus. Geht hin zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das schließt doch aus, dass wir Gott im Himmel suchen. Und genauso, dass wir uns absondern und mit den Menschen um uns herum möglichst nichts mehr zu tun haben wollen. Jesus ist mitten unter die Menschen gekommen, hat mit ihnen gelebt, hat mit ihnen gegessen und getrunken, hatte keinerlei Berührungsängste und seine Jünger, seine Schüler waren immer mittenmang dabei. Christen sollen also mit beiden Beinen fest auf dieser Erde stehen und nicht schon so halb abgehoben gen Himmel schweben, mal abgesehen davon, dass wir das auch gar nicht können. Wir machen uns, wenn wir denken, wir täten das damit ja nur etwas selber vor. Wir leben doch in dieser Welt. Wir sind ständig mit all den Dingen konfrontiert, die zu dieser Welt gehören. Wie die anderen Menschen auch. Wenn wir uns davon abzuschotten versuchen, wird uns das eben nur sehr, sehr begrenzt gelingen. Paulus zählt da ja am Anfang unseres Abschnitts so einiges auf, was die Gemeinde in Korinth damals nur zu gut kannte. Und er sagt nicht, dass sie nun mit den Menschen, die so leben, nichts mehr zu tun haben sollen. Er erinnert sie nur daran, dass sie von Jesus Christus von alledem befreit sind, dass sie selbst so nicht mehr leben und handeln müssen. Sie sind frei zu tun und zu lassen, was sie wollen. Sie sind frei und können so auch erkennen, was sie wieder unfrei machen würde, was sie erneut gefangen nehmen würde, blockieren, was sie von Gott und seiner Herrschaft eben wegbringen, trennen würde, was seine Herrschaft in ihrem Leben verhindern würde. Kinder muss man vor bestimmten Dingen schützen. Doch Heranwachsende müssen Schritt für Schritt lernen, selbst zu erkennen, was ihnen schadet und was nicht. Und natürlich kann es auch in jeder Lebensphase mal sein, dass es gut ist, sich von bestimmten Dingen zurückzuziehen, weil man merkt, die Kräfte sind erlahmt, man würde den Dingen erliegen. Wir haben in dieser Pandemie gelernt, dass uns Masken ja nicht nur vor Corona schützen, sondern auch vor einer Grippe, Erkältungskrankheiten und anderen Infekten, die über die Luft übertragen werden. Was wir in den letzten Wochen haben entdecken können, es gibt zurzeit etliche Menschen, die eine Erkältung oder eine Sommergrippe haben. Recht viele, stelle ich immer wieder fest. Was steckt dahinter? Viele der Schutzmaßnahmen sind entfallen oder zumindest gelockert. Wir begegnen wieder mehr Menschen und wir begegnen ihnen häufiger auch wieder unmaskiert. Und wir stecken uns leichter an, auch weil wir unser Immunsystem jetzt über ein Jahr lang relativ geschont haben. Es ist gewissermaßen in einen Stand-by-Zustand gegangen. Denken wir an Kinder, die in den Kindergarten kommen. Meistens sind die im ersten Jahr ständig krank, fangen sich alle Naslang, alles ein, was da im Kindergarten gerade so kursiert. Doch circa nach einem Jahr werden die Infekte immer seltener, weil ihr Immunsystem trainiert wurde und gelernt hat, mit den Anfeindungen umzugehen. Wir können und wir sollen uns nicht vor allem schützen, was diese Welt an Gefahren für unseren Glauben bietet. Wenn wir das versuchen, dann wird unser geistliches Immunsystem nicht trainiert. Und ein weiteres, und das finde ich noch wichtiger, wir nehmen uns doch immer selbst mit. Das, was uns von Gott wegziehen kann, liegt doch in uns selbst. Jesus hat das den Pharisäern auch einmal sehr deutlich gesagt. Nicht das, was in den Mund als Speise hineingeht, macht unrein, sondern die Unreinheit kommt von innen heraus. Die ersten Mönche des Christentums waren die sogenannten Wüstenväter. Und die gingen wortwörtlich in die Wüste. Aber nicht, wie wir jetzt meinen könnten, um sich abzusondern, um sich allen weltlichen Einflüssen zu entziehen, sondern sie gingen in die Wüste, um sich ihren inneren wilden Tieren zu stellen. So hat es mal einer formuliert. Und was sie dabei entdeckt haben, findet sich heute wieder in den sogenannten sieben Todsünden. Der Begriff ist vielleicht ein wenig irreführend, denn es geht da um Eigenschaften, um Charakterzüge, um Emotionen, die uns, wenn wir sie über uns herrschen lassen, uns dann zu vielen einzelnen Tatsünden hinreißen. Also sozusagen das, was dahinter steckt, die Motive, die da drin stecken. Also diese sieben Todsünden, das erste ist Hochmut, Stolz und Eitelkeit. Das zweite Geiz und Habgier. Die dritte Wollust, mit dem Wort können wir kaum noch was anfangen heute, besser übersetzt vielleicht mit Genusssucht oder Begierde, fehlende Selbstbeherrschung. Das vierte Zorn, Rachsucht. Das fünfte ist Völlerei, Maßlosigkeit oder eben auch Selbstsucht. Es muss sich immer nur alles um mich drehen. Das sechste, Neid, Eifersucht, Missgunst. Und siebtens, Faulheit, Feigheit, Ignoranz, Trägheit des Herzens. Also diese sieben in uns wohnenden Raubtiere haben sie auf diesem Wege in der Wüste ausgemacht und haben sich ihnen dort gestellt. Sie haben erkannt, dass sie uns beherrschen, wenn wir sie nicht kennen und wenn wir nicht gelernt haben, mit ihnen umzugehen. Christus hat uns befreit, dass wir ihrer Macht nicht mehr hilflos ausgeliefert sind. Wir können uns ihnen offen stellen, um sie zu beherrschen. Und das ist geerdetes Christsein. Wir lernen uns als Menschen selbst kennen, aber eben als Menschen, so wie Gott uns geschaffen hat. Und wir erleben, wie Gottes Geist uns Schritt für Schritt in uns bewirkt, dass wir mit diesen Eigenschaften, Charakterzügen, was es auch immer im Einzelnen ist, dass wir mit ihnen umgehen lernen, dass sie nicht mehr über uns herrschen, sondern dass wir sie beherrschen, dass wir unser Verhalten nicht mehr von ihnen bestimmen lassen. Unser geistliches Immunsystem muss sie kennenlernen, um darauf entsprechend reagieren zu können. Und der Impfstoff, der uns da immunisieren kann, das ist die Bibel. Mit Hilfe des Geistes Gottes und auch unseres Verstandes kann uns die Beschäftigung mit biblischen Texten sensibilisieren, uns wach machen, stark machen, damit wir eben den Versuchungen dieser Welt, die von außen uns herangetragen werden und die im Grunde andocken an dem, was da in uns wohnt, uns da nicht mehr von wegreißen lassen, wir ihn nicht erliegen, damit wir in der Welt leben, aber nicht wie die Welt. Damit wir uns dadurch unterscheiden, dass wir eben nicht ungerecht sind und leben, sondern nach Gottes Maßstäben. Und zugleich, dass wir uns nicht durch Geh- und Verbote zu Gott hocharbeiten wollen, was wir nie schaffen, denken wir an Luther. Das war seine Grundproblematik und dann seine Urerkenntnis, als er begriff, es ist nicht nötig. Sondern, dass die guten Gedanken Gottes in uns Raum greifen. Wir zu beurteilen lernen, was uns und anderen und der gesamten Schöpfung gut tut. Wir sind Lernende und bleiben es. Wir sind Menschen, die befreit sind. Befreit eben auch von dieser Angst, dass Gott uns ablehnt und verstößt. Auf ewig. Denn das ist wahrlich die Hölle. Doch in Jesus Christus sind wir frei, sind wir schon neue Menschen. Jeder von uns, schreibt Paulus, ist Tempel des Heiligen Geistes. Gottes Reich, seine Herrschaft beginnt in uns und damit aber auch eben zwischen uns. Und deshalb ist es dann auch, und damit als letzten Gedanken möchte ich schließen, ist es nicht unwichtig, wie wir mit unserem Körper umgehen. Wir leben als Christen mit beiden Beinen auf der Erde. Also mit beiden Beinen, sprich mit unserem gesamten Körper. Wir dürfen uns an ihm freuen. Wir sollen ihn pflegen. Notwendige Ruhepausen gönnen beispielsweise. Und wir dürfen auch genießen. Wir sollen uns, also auch unserem Körper, immer wieder etwas Gutes gönnen. Essen und Trinken, liebevolle Beziehungen, körperliche Nähe, die Sexualität in der Beziehung zu der einen Partnerin, dem einen Partner, mit dem wir das Leben teilen. Alles das ist von Gott so gewollt und soll uns zum Guten sein. Auf dieser Erde gehört unser Körper unverzichtbar zu uns. Leib, Seele und Geist sind nicht zu trennen. Wer einen von ihnen vernachlässigt, der schadet dieser menschlichen, so nenne ich sie mal, Dreieinigkeit. Und unsere Leiblichkeit bleibt auch in Ewigkeit. Wir werden nicht als Flaschengeist weiter existieren oder alle in einer Weltenseele aufgehen. Wir werden bleiben, wer wir hier in und mit diesem Körper waren. Jeder, der er, die sie war, auf Ewigkeit hingeschaffen und dann auferstanden, auferweckt, Neuschöpfung. Wie immer wir das sprachlich zu erfassen suchen, es bleibt letztlich ja ein Geheimnis, das wir auf dieser Erde nie ganz fassen können. Doch es wird Wirklichkeit werden. Neues, unvollkommenes und unvorstellbar schönes Leben. Leben. Dann heißt es nicht mehr geerdet und nicht mehr Christ sein. Dann sind wir für alle Zeiten Familienangehörige und Hausgenossen Gottes. Himmlisch. Amen.